Verriss und Vorurteil. Ein Theater-Podcast. Heute mit mir als Gast Cassandra Wedel. Titel der Sendung: Töne werfen kleine Schatten, die man mit den Augen hört.
Hallo zu Verriss und Vorurteil mit mir, Maximilian Sippenauer.
Und mit mir, Bene Mahler.
Cool, dass ihr reinhört.
Wir möchten euch gleich unseren heutigen Gast vorstellen. Bei uns ist die Schauspielerin, Performerin und Tänzerin Cassandra Wedel. Herzlich willkommen zu Verriss und Vorurteil.
Hallo, freut mich.
Cassandra, du hast eine beeindruckende Karriere und deine Karriere ist noch beeindruckender, wenn man weiß, du kannst nicht hören. Und wir fanden es schon mal verdammt mutig, dass du ganz ohne Dolmetscher bei uns bist und uns beiden Nuschel-Philips von den Lippen abliest.
Und das bedeutet ja schon mal gleich von vornherein, da haben wir viel drüber nachgedacht, viele deiner gehörlosen Fans und auch du kannst diese Podcast-Folge nicht anhören. Und das hat uns zum Nachdenken gebracht und wir haben gleich mal vom Fleck weg entschlossen, dass wir ab sofort alle unsere Episoden auf unserer Homepage auch als Text zur Verfügung stellen.
Super Idee.
Damit sind wir eigentlich auch schon mitten in einem der Themen unserer heutigen Sendung. Denn wie steht's eigentlich um Inklusion am Theater? Eine Frage, bei der du, Cassandra, ja ganz viele Steine ins Rollen gebracht hast.
Und wir wollen natürlich mit dir über die Künstlerin Cassandra Wedel reden. Und für alle, die noch nicht in den Genuss kamen, dich auf der Bühne oder im Fernsehen zu sehen, eine kleine Vorstellung von Anna Landefeld.
Wenn die Schauspielerin Cassandra Wedel eine Zigarette raucht, kann es schon sein, dass ihr diese 10 oder 17 Mal ausgeht. Denn die Schauspielerin Cassandra Wedel hat viel zu erzählen. Sie stand im Tatort unter Tatverdacht, tanzte live vor 1 Million Menschen und war sowieso immer auf der Bühne. Viel zu erzählen also und wichtiger, viel zu sagen. Etwa über das zwischen den Sinnen wandeln und Welten gehen, über das Mittendrinsein im Außen vor und über den tonlosen Tanz, der so wild leuchtet wie die Zigarette, die wie eine zweite Zunge zu all dem Gesagten in einer Grammatik aus roten Bahnen in den Abend spricht, bis sie erschöpft erlischt. Dann sagt Cassandra: Scheiße, ich quatsch zu viel. Das stimmt aber nicht. Sprich weiter. Zünd sie wieder an.
Cassandra, du tanzt, seit du 13 bist, auf Hip-Hop. Du hast damit eine Fernsehshow gewonnen und warst sogar im Hip-Hop-Tanzen Europameisterin. Als Expertin, magst du eigentlich lieber den deutschen oder den amerikanischen Hip-Hop?
Ich glaube, also, naja, es kommt drauf an. Wir benutzen schon viel amerikanischen Hip-Hop, weil es halt sehr oft im Mainstream ist und die Beats sind oft gut fühlbar. Aber es gibt auch deutsche Musiker, die ich mag. Wie zum Beispiel Larry, kennt ihr die? Die ist aus Berlin. Ihre Musik mag ich auch. Also es sind halt vielleicht nicht die kräftigsten Beats oder so, aber ich mag es. Ich mag ihre Songtexte und der Beat ist schon fühlbar.
Und deine Liebe zu fetten Bässen und fetten Beats erklärt sich ja daraus, dass du Musik vor allem über Schallwellen aufnimmst. Das heißt, zu Hause drehst du ja wahrscheinlich auch manchmal die Mucke auf. Wie finden das denn deine Nachbarn?
Alles klar, meine Nachbarn kennen mich laut. Zu Hause habe ich einen speziellen Zupack. Das ist so ein Bass, den man auf dem Rücken trägt. Oder ich habe ein Basslet. Das ist so ein kleines Armband. Man hat den Bass am Handgelenk. Und ja, so bin ich flexibel. Ich kann in jeden Raum gehen. Ich kann auch draußen auf der Straße trainieren. Aber das ist egal. Das ist halt nicht so laut. Das ist eine super Lösung.
Wenn man jetzt als Hörender über Hip-Hop redet, dann geht es ja viel um Sprechgesang und damit auch um die Texte. Wie ist das jetzt für jemanden, der nicht hört und vermutlich vor allem nach Beats auswählt oder vielleicht die Ästhetik der Videos? Welche Rolle spielen Rap-Texte für dich?
Ich glaube, gerade weil ich taub bin, achte ich sehr auf, welche Musik ich benutze, was für Texte. Weil ich weiß, dann kommen dann so Vorurteile, die hört ja nicht. Da gab es so eine Geschichte, die ist ganz lustig. Das ist schon lange her. Meine Tänzerin, die hatten damals Abitur gemacht. Und ich sagte: Boah, das Lied, was ich gerade angemacht habe, das ist so geil. Der Beat so geil. Und der Song, den hatten sie beim Abitur und so weiter. Und der Beat war so richtig kräftig und der war wirklich gut. Da habe ich mir gedacht: Boah, wenn die den so geil finden, dann will ich den nehmen. Da habe ich zu Hause mich hingesetzt. Hab mir den Text angeschaut. Und das war, ich glaube, Bushido oder so. Ich war auf jeden Fall, ich bin ein schlechtes Vorbild, hieß der Song. Genau, ich bin ein schlechtes Vorbild. Und dann habe ich mir gedacht, Scheiße, der Text, den kann ich nicht, ne? Wenn wir da drauf performen, dann denken die Leute, was bin ich für ein Vorbild, ich bin auch taub. Ich nehm den Text von da. Aber der Bild, der war leider echt gut.
Hier bei uns bei Verriss und Vorurteil steht ja als Label unten drunter ein Theater-Podcast. Und mit Theater verbinden ja ganz viele Erzählen. Und mit Erzählung, Sprache und Text. Wenn du, Cassandra, jetzt ins Theater gehst, hängst du dann die ganze Zeit an den Übertiteln und an den Lippen der Schauspielerinnen oder konzentrierst du dich mehr auf die visuelle Performance?
Also früher, wenn es in den Kammer spielen war, dann bin ich vielleicht einmal hingegangen und nie wieder gekommen.
Warum?
Ich weiß. Es klingt unschön, aber ich wollte mir sogar ins Theater gehen, weil mich halt gestört, dass ich gar nicht verstehe, wie die Schauspieler da reden. Man hat auch nicht so, also mein Konto ist halt ein bisschen mehr auf das Visuelle konzentriert. Später habe ich es gemerkt, ich kann mir das alle Stücke ansehen. Ich bin hinterher enttäuscht und ich frage mich, warum, was soll es da? Dann habe ich mir angefangen, andere Stücke anzuschauen, Kammerspielen zum Beispiel, Tauberbach. Das war so ein Tanztheater und es war besser. Also klar wurde auch nicht so viel geredet. Teilweise ein bisschen später habe ich es Mut gefunden und bin wieder öfter ins Theater gegangen. Und da war es in Wut zum Beispiel von Elfried Jelinek. Und da haben sie Übertitel. Und ich glaube, das Stück ist 3 oder 4 Stunden. Und da haben alles übertitelt. Und das war super. Aber es ist unmöglich, von den Schauspielern irgendwie von den Lippen abzulassen. Oder so. Es geht so schnell und auch weit weg. Und es ist schon schwierig, ja.
Jetzt gehst du ja nicht nur ins Theater, sondern du stehst selbst auch auf der Bühne. Eine Frage, die wir eigentlich allen unseren Künstlern bisher gestellt haben. Warum wolltest du überhaupt Tänzerin oder Schauspielerin werden? Also warum wolltest du auf die Bühne?
Ich glaube, es hat irgendwie bewusstes Gefühl, dass ich Tänzerin oder Schauspielerin werden will. Es hat sich so ergeben. Ich bin nämlich auf der Bühne gestanden. Es war eine Tänzerin. Ich habe Theater gespielt. Also ich habe meine Ausdrucksform darin gefunden. Es hatte auch das Gefühl, die Leute schauen und hören mir zu, wenn ich da stehe. Wenn ich nichts gemacht hätte, dann wäre ich verschwunden wie viele andere Taube, auch am Rande der Gesellschaft. Man würde nichts davon mitbekommen. Keiner würde auf die Idee kommen, dass es möglich ist, dass man als Taube tanzen kann oder Theater spielen kann. Also klar, Taubheit ist im Alltag ja eine unsichtbare Behinderung. Sie verhalten es so schnell auf.
Cassandra, du hast mit 3 Jahren bei einem Autounfall dein Gehör verloren. Das ist jetzt sehr lange her. Du bist mittlerweile Mitte 30. Erinnerst du dich daran, wie das war, als du hören konntest?
Also ich kann mich nur bildlich daran erinnern, wie das war zu hören. Wir haben zu Hause Musik gemacht, gesungen und so. Aber ich kann mich nicht erinnern, wie die Dinge geklungen haben. Also nicht bewusst. Vielleicht erinnert man sich im Unterbewusstsein. Hat man das wahrscheinlich gespeichert. Weil es habe schon eine auditive Vorstellung oder Fantasie. Das habe ich schon. Wenn ich im Alltag Dinge sehe, habe ich das Gefühl, manchmal ich höre sie oder wenn sich Dinge bewegen. Aber ich höre sie nicht wirklich, immer in meinem Kopf schon.
Das ist spannend. Also du sagst, du hast eine bildliche Fantasie von Klängen, von Tönen oder eine auditive Fantasie. Könntest du uns das mal an einem Beispiel beschreiben?
Zum Beispiel, wenn es ein Wasser fällt, wenn ich sinte, habe ich das Gefühl, ich höre das Plätschern und das Wasser. Aber sobald es aus meinem Blickfeld gerät, habe ich das Gefühl, höre ich ihn nicht mehr. Also obwohl eigentlich noch da ist, eigentlich müsste man ihn wahrscheinlich immer noch hören. Aber weil ich dadurch, dass ich ihn nicht mehr so höre, ist meine Vorstellung weg.
Also stellst du dir manchmal vor, wie Dinge klingen?
Nicht bewusst. Also es ist auch nicht immer da. Also ich muss schon sagen, es ist nicht immer da. Also, ich glaube, in gewissen Momenten der Ruhe, also wenn mein Kopf nicht so laut ist.
Das sind ja alles Erfahrungen, die dich auch als Künstlerin und Schauspielerin total stark machen und in synästhetische Ausdrucksformen münden, also in Ausdrucksformen, in der verschiedene Sinne miteinander verschmelzen. Zum Beispiel kannst du ja Musikalität visuell übersetzen. Das klingt jetzt total abstrakt, aber kannst du das mal beschreiben?
Also es gab verschiedene Arten und Möglichkeiten, aber man kann zum Beispiel Songtexte, kann man in Gebärdensprache wiedergeben, aber man kann auch Gebärdenpoesie machen. Gebärdenpoesie ist nochmal eine andere Art. Ist irgendwie für euch Lyrik, wenn ihr Lyrik lest. Und du bist halt visuell fürs Auge, wie Text, der sich bewegt. Ja.
Und jetzt tanzt du nicht nur auf der Bühne und gebärdest nicht nur, sondern du sprichst auch auf der Bühne und zwar mit deiner eigenen Stimme, so wie hier bei uns jetzt auch. Und wenn wir hier Kollegen von dir, Schauspielkollegen hier haben, dann sprechen die mit uns hier im Podcast natürlich auch anders, als wenn sie spielen. Sprichst du denn auf der Bühne auch anders als im Alltag? Also sowohl mit deiner Stimme als auch mit deinem ganzen Körper?
Halt, wenn wir auf der Bühne stehen, auch wenn wir Theater in Gebärdensprache machen, dann müssen wir größer gebärden, damit auch das Publikum, das weiter hinten sitzt, das noch sehen kann. Ich glaube, auch so meine Stimme schon anders. Auch lauter, ja, muss.
Ben und ich haben dich ja vor kurzem gesehen und da hast du ja quasi lauter gebärdet, also in größeren Gesten. Und das hat uns an eine ganz große, vergessene und auch ein bisschen despektierlich betrachtete Kunstform erinnert, nämlich an die Pantomime. Ist das jetzt total naiv, was wir uns da zusammendenken, oder gibt es da wirklich eine Verbindung?
Ich denke in gewisser Weise schon, weil Pantomime ist auch eine Art und Körpersprache. Also klar, Gebärdensprache ist schon anders, hat eine eigene Grammatik. Und es ist schon eine eigene Kommunikationsform, so wie Englisch oder Deutsch. Aber ich kann verstehen, dass man es mit auf den ersten Blick irgendwie mit Pantomime verbindet. Ich denke halt, das ist auch einfach Körpersprache. Also wenn der Ausdruck, der beim Gebärden benutzt wird, zum Beispiel die Mimik, das sagt, das ist so wie unser, wie euer Ton oder wie die Stimme oder die Art, wie wir was sagen. Es kann unsere Mimik ausdrücken. Und es gibt auch zum Beispiel Gebärdenformen. Das heißt, visuell Vernicula VV, so heißt das. Das ist eine alte Gebärdenpoesie. Da wird etwas mehr bildlich dargestellt. Also nicht gebärdet in Sätzen, nicht erklärt, sondern es wird wie beim Film, so in 3D-Form, etwas wird dargestellt.
Sind wir ja schon beim 3D-Film und eigentlich wollen wir ja noch weiter zurück in die Vergangenheit, denn auf die Pantomime kamen wir, weil wir das irgendwie auch mit der großen Stummfilm-Ära in Verbindung gesetzt haben, also der dominierenden Spielkunstform dieser Zeit. Und Max und ich, wir haben ja zusammen Film studiert und unsere Professorin hat uns damals immer eingebläut, der Stummfilm ist nicht defizitär. Also es ist nicht einfach nur ein Film, dem der Ton fehlt, sondern es ist ein ganz eigenes Kunstwerk. Wie wirken denn auf dich Stummfilme?
Ich liebe Stummfilme. Ich habe schon welchen gespielt. Ich war auch letztens beim Kurz- und Stummfilmfestival. Und als Kind habe ich auch Stummfilme geliebt. Aber für mich waren alle Filme stumm. Also früher gab es keinen Untertitel. Ich musste mir alles selber denken, was gesprochen wird und gesagt wird. Aber ich finde auch, Stummfilme ist ja nochmal ein als eigenes Kunstwerk. Stummfilme, finde ich, das kann man verstehen. Man kann, sie haben einen roten Faden, sie haben alleine von den Bildern her kann man visuell verstehen, worum es geht. Auch wenn sie teilweise abstrakt und dann lassen sie dem Zuschauer ein bisschen eine Interpretation drauf.
Jetzt haben wir dich natürlich als Künstlerin zu Gast und wir reden natürlich viel über Gehörlosigkeit. Stört dich das eigentlich manchmal, dass du als Schauspielerin oft die Gehörlose spielen musst und im Theater natürlich auf der Bühne immer wieder das Thema Gehörlosigkeit verhandeln musst? Stört dich das?
Also, mich stören. Allgemein stören mich. Es gibt bestimmte typische Fragen in Interviews, die immer wieder kommen. Sie langweilen mich, ja, weil ich das Gefühl habe, ich habe als Künstlerin mehr zu erzählen, als nur auf meine Gehörlosigkeit reduziert zu werden. Es gibt auch beim Film, gibt es bestimmte Rollen, die für meinen die Gehörlose spielt und keinen speziellen Charakter, der in dem Berg Gehörlos ist, sowas wie weiße Haut oder Sommersprossen. Wenn es so wäre, die Gehörlosigkeit, dann wäre für mich die Rollen interessanter. Es stört mich manchmal schon, denke, man darf mehr Mut haben, andere Rollen zu schreiben. Aber ich glaube, es fehlt einfach so oft an Wissen von den Autoren. Also es fehlt oft die Berührung zwischen Gehörlosen und Hörern. Es fehlt, dass man überhaupt auf die Idee kommt oder dass man gute Drehbücher schreiben kann. Aber dass auf der Bühne das Thema Gehörlosigkeit verhandelt wird, finde ich gut. Weil ich glaube, auch das Publikum muss etwas darüber lernen. Das Problem ist einfach immer, wer macht die Aufklärung oder wie klärt man das Publikum auf? Wie kann man uns mit in unsere Welt holen? Oder womit beschäftigen wir uns? Oder was ist unsere Geschichte? Dafür finde ich die Bühne gut. Und wenn man sich dann wirklich damit auseinandersetzt, Ich glaube, das ist auch für uns einmal wichtig.
Wenn du jetzt ein Theaterstück einstudierst oder beim Fernsehen am Set bist, dann hast du es dann natürlich meistens mit einem hörenden Umfeld zu tun. Du kannst super Lippen lesen, wie wir hier gerade total baff feststellen. Aber trotzdem, die Leute müssen sich zu dir drehen, wenn sie mit dir sprechen. Es muss hell sein, also es muss nicht leise sein, um sich gut zu unterhalten und verstehen zu können, sondern es muss hell sein, dass du die Lippen gut siehst und ihr euch gut verstehen könnt. Was hast du denn für einen Eindruck? Wie ist es für deine Kollegen, mit denen du arbeitest?
Sehr verschieden, aber die meisten Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, die bringen schon eine gewisse Aufgeschlossenheit und Neugier mit. Sie sind bereit, um darauf einzugehen. Sie sind neugierig, kennenzulernen. Wie funktioniert die Kommunikation mit mir oder ist sie anders?
Wir haben mit Schauspielern geredet, die mit dir gearbeitet haben und haben gemeint, das war total mindblowing und hat sie sehr verändert.
Also mir fällt immer wieder auf, viele Schauspieler, viele, die vom Sprechtheater kommen und so ausgebildet wird, die sagen immer, jahrelang würden wir darauf trainiert, auf unsere Stimme, und dass wir die Mimik nicht zu stark einsetzen, weil es sonst zu künstlich wirkt. Auf einmal arbeiten sie mit Gehörlosen. Und da ist es normal, bei uns ist es normal, dass man die Mimik einsetzt. Es ist nicht künstlich. Nein, das gehört sich so, das gehört zu unserer Sprache dazu. Und wenn wir dann auf einmal eine Gebärdensprache lernen oder es in einem Stück benutzen sollen, es ist ungewohnt. Wenn sie das Mimik all die Jahre abtrainiert haben, sind sie auf einmal wieder dürfen und ihn bewegen sollen. Es ist ungewohnt. Aber ich mag dabei zu beobachten, dass ihre alte Gebärdenmimik so eine eigene Form hat, so eine eigene, es gefällt mir. Also die Erfahrung bisher sind für mich meist positiv.
Cassandra, du hast mal gesagt, du bist in zwei Welten groß geworden. Bei den Hörenden wärst du die Gehörlose und bei den Gehörlosen wärst du nicht gehörlos genug. Wie meinst du das denn?
Naja, aufgrund, dass ich einen anderen Hintergrund habe, eine andere Geschichte. Eigentlich hat jeder Gehörlose eine individuelle Geschichte, wie er groß geworden ist. Ist total verschieden. Ich bin nicht taub geboren. Ich war nicht von klein auf in der Gehörlosen-Schule, sondern bei der Hörenden-Schule. In meinem Dorf aufgewachsen, mit hörenden Freunden. Meine Muttersprache war die gesprochene Sprache und ich habe später Gebärden gelernt. Ich spreche auch und aufgrund dessen bin ich für viele Gehörlose, oder war es zumindest damals so. Mittlerweile verändert es auch die Sichtweise und die Perspektive etwas mit dem Bewusstsein. Aber damals war es halt so, dass wenn ich spreche, dann bist du nicht taub. Oder du bist schwerhörig, weil du sprichst, dann hörst du ja noch was. Aber ich bin taub. Vielleicht bin ich sogar tauber. Aber die sprechen halt nicht oder wollen nicht. Oder sind einfach nur mit Gebärdensprache groß geworden. Und deshalb bin halt zweisprachig. Aus diesen Gründen ist für viele Gehörlose irgendwie verwirrend oder sie denken, wenn sie spricht, dann hört sie doch noch was. Ich glaube, es ist auch für viele Hörende auch so. Viele Hörende, mit denen ich bin, die vergessen manchmal, dass ich gehörlos bin, weil ich spreche. Und das ist halt so ein Punkt. Es gibt nicht ein Gehörloser, halt so und so zu sein. Gibt es eigentlich nicht. Aber ich für mich, ich bin gehörlos. Ja, ich spreche, aber ich gebärde trotzdem. Ich glaube einfach auch, die Gehörlosen müssen lernen, dass man nicht alle in eine Schublade schocken kann. Auch die Hörenden müssen es auch lernen. Nicht jeder Gehörlose spricht. Man kann auch nicht jeden Gehörlosen dazu zwingen. Es ist so individuell.
Jetzt haben wir ja schon von dem Austausch gesprochen. Was müsste denn passieren, dass Menschen mit Behinderung sich noch besser und barrierefreier und mit einer größeren Selbstverständlichkeit in unserer Gesellschaft bewegen können und auch daran teilnehmen können?
Ich glaube, ich will jetzt nicht pädagogisch oder irgendwas, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man aufeinander zugeht und dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Dass man bereit ist, voneinander zu lernen. Ganz egal, ob man taub ist oder schwarz oder weiß oder schwul oder ob jemand im Rollstuhl sitzt. Also auch ich lerne mal wieder Neues. Auch ich muss mal wieder, ich hatte vor kurzem einen Auftritt. Da war der Moderator, saß im Rollstuhl und er hatte darum gebeten, dass wir Tänzer nach unserem Auftritt sitzen. Ich habe mir gedacht, muss nicht sein, weil wir sind sowieso Tänzer, wir können ja nach dem Auftritt stehen. Also haben wir gesagt, dem wäre es angenehmer, wenn wir auf Augenhöhe sitzen würden. Dann haben wir das ausprobiert und ich saß mit ihm auf Augenhöhe. Es war wirklich ein ganz anderes Gefühl. Und auch ich als Tauben müsste lernen, okay, auch ich muss bereit sein, jemand, der anders ist oder andere Bedürfnisse hat oder andere Wünsche, um darauf einzugehen und das ausprobiert zu haben. Hat es hinterher das Gefühl, stimmt, es war gut, es war viel besser. Und das ist ein anderes Miteinander. Und das glaube ich allgemein einfach nur, dass man sich auf alle begegnet, dass man offen und voneinander lernt. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Nur dann geht der Rest von selbst.
Bist du ja gerade doch ein bisschen pädagogisch geworden und das passt jetzt vielleicht zur letzten Frage. Du hattest ja einen großen Hype, du hast Tatort und viele Engagements und in den letzten Jahren hast du dich aber auch ein bisschen mehr aufs Unterrichten konzentriert. Du bist ja auch Tanzlehrerin. Hast du fürs Erste viel erreicht und wirst deine Erfahrungen jetzt an junge Künstler weitergeben? Oder welche Ziele hast du dir für deine Zukunft eigentlich gesteckt?
Okay, also die letzten Jahre, also ich war auf der Bühne unterwegs, auch im Tatort und so weiter, wurde das Unterrichten ein bisschen weniger, weil ich nicht mehr so viel Zeit dafür hatte. Aber es ist immer noch da, weil im Allgemeinen ist mir schon wichtig, mein Wissen oder das, was ich machen kann, an andere Menschen weiterzugeben und vor allem auch sie zu motivieren. Das ist gut, dass Angehörige tanzen können, dass wir Theater spielen können. Aber es ist nie mein Hauptziel gewesen. Ich wollte immer Künstlerin sein. Ich will Kunst machen, egal welche Form, aber mir war immer klar, ich will Kunst machen. Es hat mir jetzt keine bestimmten festen Ziele gestellt. Weil ich glaube, ich bin gesamt schon ein Mensch, der schaut, was kommt auf ihn zu. Ja, da war Platz.
Bevor wir Tschüss sagen, ich habe noch eine Frage. Wie wir dein Stück geschaut haben, wurde danach natürlich lautstark applaudiert und es gehen natürlich auch ganz viele gehörlose Menschen zu dir in die Vorstellungen und die applaudieren anders. Wie wird denn da applaudiert?
Na, man wedelt mit den Händen. Man wedelt mit den Händen so.
Und jetzt war natürlich die erste Frage, die wir uns gestellt haben. Wie wird man denn ausgebuht?
Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich kein Applaus. Also, ich bin noch nie ausgebucht worden. Zum Glück. Aber es gibt da so eine Sache, die mich ein kleines bisschen stört an der gehörlosen Kultur. Es ist anstrengend, die Hände oben zu betteln. Okay. Gehörlose, normalerweise als hörender Mensch, wenn du applaudierst, mit dem Applaus holst du die Schauspieler auf die Bühne. Wenn immer noch applaudiert wird, dann kommt man noch mehr auf die Bühne. Bei den Gehörlosen ist es anders. Also, es hat sich irgendwie so eingebürgert. Wahrscheinlich, weil es anstrengend ist, mit den Händen zu wedeln. Sie wedeln, wenn du auf die Bühne kommst. Wenn du runtergehst, wedeln sie nicht mehr. Wenn du wiederkommst, wedeln sie wieder. Ich weiß es nicht, ob es denen gefallen hat. Ich habe das Gefühl, sie wedeln immer, wenn man auf die Bühne geht. Wenn der Applaus sehr groß ist, dann gibt es auch die Füße dazu. Und das sieht man schon, dass ein starker Applaus ist. Und wenn die nicht so begeistert sind, dann... Ja,
ganz dezent.
Aber es gibt kein spezielles Ausbuhen so am
Boden. Das ist eine gute Idee. Das gefällt mir.
Und am Tisch wedeln.
Das gefällt mir. Gute Idee. Das kann ich verbreiten. Schau, das ist das Tolle. Das kommt von Horn. Das ist von euch. Ja, es war eure Idee. Und das mag ich, wenn man einen Austausch hat. Gehörlose, die machen halt keine Gedanken um Ausbuhen oder anders. Also, nicht, dass ich wüsste.
Also wenn in Zukunft Menschen mit Händen nach unten wedeln.
Dann sind wir am Ende dran schuld.
Cassandra Wedel war das heute in Verriss und Vorurteil. Sehr schön, dass du da warst. Vielen Dank.
Danke, hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet auch alle Spaß, liebe Zuhörer.
Ja, unbedingt. Also es war wirklich eine ganz außergewöhnliche und tolle Sendung. Vielen Dank, dass du da warst. Und wir danken auch ganz herzlich unserer Kollegin Anna Landefeld für die redaktionelle Mitarbeit und die Vorstellung. Ich bin Bene Mahler.
Und ich bin Maximilian Sippenauer. Und jetzt der Dank auch an die Hörer. Danke fürs Zuhören.